Ich sage schönen guten Tag.
Hallo.
Wenn man von Deutschland aus die Situation auf der arabischen Halbinsel sich so anschaut, kann man das Gefühl bekommen, wir erleben da so eine Art Mini-Kalten Krieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Immer wieder mischen sich beide Staaten in andere Konflikte, in andere Länder ein und führen fast schon Stellvertreterkriege. Täuscht der Eindruck?
Na, der Eindruck täuscht nicht, aber er ist etwas unvollständig. Tatsächlich ist es so, dass Saudi-Arabien und Iran zwei wichtige Regionalmächte sind und noch zwei Mächte, die diese Rolle der Regionalmacht ausspielen wollen. Ich glaube allerdings nicht, dass Syrien ein Resultat dieses Konfliktes ist, sondern ich glaube, es ist eher so, dass im Laufe des Syrien-Konfliktes und im Laufe der Intensivierung, der immer heftiger, immer brutaler und immer militärischer wurde, beide Mächte ihre Rolle versucht haben zu finden und eben die Macht auch ausspielen. Man kann das sehr unterschiedlich bewerten. Manche Geopolitiker finden es auf gewisse Weise sogar legitim, dass die als Regionalmächte dort die Finger im Spiel haben. Aber denk mal, von dem Hintergrund der Weltpolitik, bei der ja nicht nur Saudi-Arabien und Iran mitspielen, ist das ein Element oder eine Facette dieses Konfliktes.
Dann schauen wir vielleicht mal ein bisschen genauer hin. Was sind denn da die Interessen von Saudi-Arabien? Warum mischen die sich ein in Länder wie im Jemen oder eben auch im Syrien-Konflikt?
Na, erstmal gibt es natürlich sehr historische, sehr enge Verbindungen. Also was in unserer Berichterstattung selten eigentlich beleuchtet wird, ist die Tatsache, dass viele syrische Sunniten auch Familienbeziehungen nach Saudi-Arabien haben. Also gerade dort in Homs, wo der Konflikt losgegangen ist und irgendwann auch einen Konfessionskonflikt wurde, beziehungsweise eine Dimension davon bekam, da gibt es viele Sunniten, die verwandtschaftliche Beziehungen nach Saudi-Arabien haben. Es gibt natürlich die geopolitischen Interessen, wenn es um Sicherheit geht und um Energieversorgung, dann ist Saudi-Arabien im Nahen Osten überall mit dabei. Saudi-Arabien sieht sich selber als eine Führungsmacht der arabischen Welt und hat diese Rolle in den letzten Jahren auch immer wieder eingebüßt und ist schwächer geworden und hat natürlich vor dem Hintergrund des Konfliktes in Syrien erkannt, dass es da auch eine Chance gibt. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird Saudi-Arabien auch oder der Einfluss von Saudi-Arabien auch seitens des Westens durchaus genutzt, denn gerade die dschihadistischen, islamistischen Kräfte in Syrien haben enge Beziehungen nach Saudi-Arabien, werden zum Teil, zum erheblichen Teil aus Saudi-Arabien finanziert und unterstützt, von Privatleuten, aber sicher mit Wissen auch des Königshauses. Und man hofft, dass Saudi-Arabien auf diese radikalen Gruppen auch Einfluss ausüben kann. Und Saudi-Arabien hatte im vergangenen Jahr angekündigt, dass man jetzt quasi eine Alternativkraft aufbauen sollte, die zwar islamistisch ist, aber nicht Al-Qaida. Und auf den Aufbau dieser Alternativkraft wartet man eigentlich bis heute noch. Aber das sind so Versuche, eben auf bestimmte Gruppen innerhalb der bewaffneten Opposition Einfluss auszuüben. Und das ist relativ intransparent, was die Saudis da machen. Interessant ist aber auf jeden Fall, dass sie einen der mächtigsten Männer, der eigentlich die Außenpolitik und die Sicherheitspolitik Saudi-Arabiens maßgeblich mitbestimmt hat, nämlich Prinz Bandar bin Sultan, der langjährige Botschafter in Washington und spätere Geheimdienstchef, in einem also staatsstreichähnlichen Coup eigentlich abgesetzt haben und durch einen relativ unbekannten Offizier ersetzt haben. Und man kann davon ausgehen, dass das auch mit der relativ waghalsigen, sehr eskalationsgetriebenen Politik im Syrien-Konflikt zu tun hatte.
Spielt da auch der Verbündete, die USA, eine Rolle?
Na klar, es sah ja alles danach aus, als würden die Amerikaner im vergangenen Jahr eingreifen. Und als dann die Briten gesagt haben, wir ziehen nicht mit, und dann dieser recht merkwürdige Chemiewaffenhandel ausgedealt wurde, da war dann plötzlich klar, dass die Amerikaner nicht militärisch sich mehr einmischen würden. Und dann wurde natürlich wieder der Akzent auf die Golfstaaten geschoben. Da hat man versucht, auf Saudi-Arabien, Kuwait, zum Teil auch Katar Einfluss zu nehmen und zu sagen, ihr müsst jetzt Hand anlegen, ihr müsst den islamistischen oder dschihadistischen Gruppen die Unterstützung entziehen und die etwas säkulareren Kräfte aufbauen, die mit Waffen versorgen, zum Teil auch ausbilden. Es sind einige Waffen dorthin gekommen, einige sehr moderne Waffen, auch offensichtlich mit saudi-arabischer Finanzierung, aber die große Unterstützung, die große militärische Unterstützung blieb bis dahin aus. Wir dürfen aber bei dem ganzen Syrien-Konflikt, was die saudische Haltung betrifft, nicht vergessen, dass auch der Libanon eine große Rolle spielt, denn Syrien und Libanon sind politisch sehr eng verbunden und die saudischen Interessen, sei es als Bankenplatz, aber auch einfach als ganz klare Einflusszone am Mittelmeer, sind im Libanon enorm. Das heißt, für Saudi-Arabien, das im Libanon eigentlich so seit 2004 viel an Einfluss verloren hat, ist das wirklich ein sehr, sehr elementarer Bestandteil des Nahen Ostens, den sie mit ihren Interessen in irgendeiner Form verbinden.
Dann kommen wir zu dem anderen großen Player, zum Iran. Welche Interessen verfolgen die denn?
Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran ist ein strategischer, wie sich so zwei Regionalmächte gegenüberstehen, die beide gut bewaffnet sind und sich einander schaden können. Es ist aber auch ein konfessioneller. Zumindest hat es in den letzten Jahren eine solche Dynamik entfaltet. Die saudische Auslandspropaganda fing irgendwann an, das wurde von hiesigen Medien auch mit Begeisterung übernommen, vom schiitischen Halbmond zu sprechen. Das heißt, von einer erstarkenden transnationalen Kraft der Schia, also der eigentlich Minderheitenkonfession im Islam, die sich von Iran bis zum Libanon erstreckt. Und das hat natürlich auch den Amerikanern Angst gemacht, den Europäern zum Teil auch, den Israelis, sofern sie auf diesen Propagandatrick reingefallen sind, weil man natürlich dann davon ausgehen müsste, dass diese schiitische Allianz von Iran über eigentlich Irak, Syrien und Libanon anti-israelisch und anti-westlich eingestellt sein müsse. Das hat Saudi-Arabien benutzt. Da ist was dran. Es ist nicht so, als gäbe es da keine engen Beziehungen. Die Beziehungen zwischen Iran, Syrien und der libanesischen Hezbollah, der schiitischen Hezbollah, die sind sehr eng, die sind vorhanden. Das sind strategische Partnerschaften, aber die sind nicht von keiner Seite sakrosankt und eigentlich nicht religiös motiviert. Gleichwohl ist es aus iranischer machtpolitischer Perspektive natürlich möglich, mit diesem schiitischen Argument, also mit dem Argument der konfessionellen Verbrüderung, Einfluss auszuüben. Und wir sehen das daran, dass es, die Zahlen sind sehr, sehr schwer zu verifizieren, aber einige tausend, manche sagen sogar bis zu 50.000 schiitische Kämpfer aus Iran und Irak in Iran ausgebildet wurden für den Kampf in Syrien. Die sind nicht alle dort, aber die stehen notfalls bereit. Syrien ist für die Iraner und für die Schiiten im ganzen Nahen Osten auch nicht zuletzt deshalb historisch wichtig, weil dort einige Pilgerstätten und einige schiitische Heiligenschreine liegen. Und wenn man sich die Argumentation der Iraner und zum Teil der schiitischen Iraker anguckt, dann hört man sehr oft, dass eigentlich der Kampf in Syrien ein Kampf gegen die Schia sei, gegen die heiligen Ziele der Schia, und dass man deswegen Truppen dorthin schicken müsse, um diese heiligen Schreine zu verteidigen.
Das heißt, die religiösen Fragen spielen dann doch immer noch wieder eine sehr, sehr große Rolle.
Also der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten ist ein sehr dynamischer, aber es ist nicht so, als hätte es diese heftige Hasspropaganda, die es momentan gerade gibt, immer schon gegeben. Sie ist letztendlich auch ein Resultat dieses kalten Krieges zwischen Iran und Saudi-Arabien, die beide für eine oder sich zur Schutzmacht einer bestimmten religiösen Interpretation darstellen. Also Saudi-Arabien, ein sehr, sehr konservativer, wahhabitisch-salafistischer Islam, und auf der Seite der Iraner eben der schiitische Islam, verbunden mit einer Revolutionsideologie, die Freiheit und Kampf gegen Ungerechtigkeit und so weiter auch in die arabischen Länder exportiert hat. Und vor dem Hintergrund dieses kalten Krieges, auch dieses Propagandakonfliktes, wird sehr viel Hass freigesetzt und sehr viel alte Ressentiments, die man eigentlich schon längst überwunden glaubte, werden plötzlich wieder wachgerufen.
Kann man denn sagen, wenn wir das jetzt so ein bisschen analysiert haben, zumindest auf so einer großen Ebene, dass es also im arabischen Raum eigentlich nur eine Lösung geben kann, zum Beispiel in Syrien, aber vielleicht auch in Jemen, wenn sich Saudi-Arabien und der Iran wirklich mal an einen Tisch setzen?
Sagen wir so, das Verhältnis zwischen Saudi-Arabien und Iran ist ein zum Teil von abgrundtiefer Feindschaft und Misstrauen geprägtes. Und es gab unter dem vorherigen saudischen Innenminister Prinz Naif auch wirklich, da hat der Sicherheitsrat, der da einmal in der Woche tagte, eigentlich sich nur damit beschäftigt, wie man Iran angreifen und destabilisieren könnte. Also es war wirklich eine richtige Obsession beinahe. Jetzt mittlerweile hört man andere Stimmen. Also die saudische Regierung hat schon eine Einladung sogar ausgesprochen an den iranischen Außenminister. Man hört da offensichtlich möglicherweise auch auf Druck der USA etwas andere Zwischentöne, und letztendlich müssen die Saudis auch erkennen, wenn es dem Westen gelingen sollte, beziehungsweise dem Westen und den Iranern, eine Lösung in der Nuklearfrage zu finden, dann würde das unter Umständen auf Kosten Saudi-Arabiens gehen. Denn die Unterstützung für Saudi-Arabien, die politische, militärische und Unterstützung für Saudi-Arabien, die ist ja nur von dem Hintergrund zu verstehen, dass man im Grunde den Golf und die ganze Region gegen einen sehr mächtigen Gegner, nämlich Iran, schützen müsse. In dem Moment, wo es eine Einigung gibt und ein Appeasement oder in irgendeiner Form eine Annäherung mit Iran, wäre Saudi-Arabien als alleiniger, mächtiger Verbündeter in der Region neben Israel natürlich auf einmal zur Disposition stehend. Und das möchten die Saudis natürlich auf der einen Seite verhindern. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, wohin dieser Konflikt führt. Es gibt noch nämlich die Konfliktlinie am Persischen Golf. In Saudi-Arabien lebt eine substanzielle schiitische Minderheit, und zwar genau in den Gegenden, wo die Ölförderanlagen sich befinden. auf der anderen Seite des Persischen Golfes liegt im Iran. Und die Angst Saudi-Arabiens, dass sich die Schiiten auf der arabischen Seite des Persischen Golfes irgendwann mit diesem Gegner verbünden könnten, dass man dort in irgendeiner Form seitens der Iraner destabilisierend tätig werden könnte, die ist sehr groß. Auf der anderen Seite unterstützt Saudi-Arabien auch Sezessionsbewegungen von der arabischen Minderheiten in Iran und versucht quasi die territoriale Einheit von Iran in irgendeiner Form in Frage zu stellen. Das sind Spielchen, die sehr, sehr gefährlich werden können. Und ich habe den Eindruck, dass auf beiden Seiten, also unter dem iranischen Präsidenten Rouhani, merkt man, da ist doch Besonnenheit eingekehrt. Und auf Seiten der Saudis in gewisser Weise auch. Man beide Seiten merken, dass sie von diesem Spiel, von diesem Nullsummenspiel eigentlich nur verlieren können.
Das sagt Daniel Gerlach, Chefredakteur bei Zenit, der Zeitschrift für den Orient. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, bitte sehr.